Beendet anders. Der Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren an den Geräten da draußen. Ich bin heute bei dem Verbandstreffen der Familienunternehmen und bei mir sitzt Herr Juri Dorfmeister. Guten Tag. Was für ein Thema haben Sie uns mitgebracht?
Ja, guten Tag. Ich bin Dorfmeister von Dorfmeister und Söhne, Planetenkolonisierung.
Ah ja.
Ja. Wir kolonisieren jetzt nunmehr schon in der 8. Generation Sonnensysteme. Bauen die dann auf, damit man die Ressourcen gut ausbeuten kann und halten die Systeme auch langfristig.
Ach ja, das scheint ja wirklich für ein Familienunternehmen dann doch eine sehr große Aufgabe zu sein. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Ja, wir haben mehrere hundert Millionen Mitarbeiter.
Ach ja, doch so viele.
Ja, wir sind in 4 Galaxien tätig.
Aha.
Und wir sind tatsächlich in diesem Quadranten das drittgrößte Unternehmen und das größte Familienunternehmen, das auch schon am längsten im Geschäft ist.
Mhm. Also, in wie viel der Generationen sind Sie jetzt?
Das ist die 8. Generation.
Ah ja.
Also seit ungefähr 10.500 Jahren
ja.
Machen wir das. Und diese Langfristigkeit und Belastbarkeit des Geschäfts ist auch unsere Kernbotschaft hier. Also, wir betrachten die Projekte langfristig. Wer mit uns arbeitet, der weiß, ein System, in dem die Dorfmeister und Söhne reingeht, da geht sie nicht mehr raus.
Und wie sind denn Ihre Strategien für die Kolonialisierung eines Sonnensystems?
Naja, viele Unternehmen, Sie kennen das ja, so Hedgefonds-Unternehmen oder Aktiengesellschaften, ja, die sind natürlich den kurzfristigen Verwerfungen der Börse im Alpha Centauri ausgeliefert.
Ja.
Da müssen wir auf diese kurzen Stimmungsumschwünge nicht achten.
Ja. Ah, ja. Also
kurzfristig jetzt Kennzahlen zu bolzen, ist nicht unser Ding. Sehen Sie, wenn so eine Aktiengesellschaft, ja, zum Beispiel die East Milky Way Trading Company. Ja. Wenn die irgendwo reingeht und so ein System kolonisiert, dann macht die das auf Biegen und Brechen und sagt dann ihren Shareholder dann so, es ist fertig kolonisiert und verkaufen es vielleicht mit Gewinn an irgendeinen Investor weiter. Ja. Und es ist halt überhaupt nicht gesagt, ob das langfristig dann halt auch in den Händen bleibt. Ob die Spezies, die da leben, auch die Produktion weiterführen.
Ja.
Oder ob es so eine kurzfristige Kolonisierung ist oder wir mit der Rebellion rechnen müssen.
Ja.
Da agieren wir anders und langfristiger.
Ah ja, weil Sie es gerade ansprachen, da leben andere Spezies. Wie geht man mit denen um?
Ja, das klassische.
Sind die umgesiedelt in andere Systeme? Oder?
Na, das klassische Vorgehen ist natürlich, man geht hin und schaut sich an, wie klug sind die Wesen, die da leben.
Ja.
Nicht jede Spezies ist gleich intelligent. Das könnten jetzt nur Mollusken sein, ja, oder kleine Äffchen oder etwas klügere Äffchen. Was wir halt machen ist, und das zeichnet uns auch als Familienunternehmen aus, wir gehen runter, schauen uns die Spezies an, die uns am ähnlichsten ist. Suchen nach den sogenannten Switches. Das sind, je nachdem, was das für eine Spezies ist, jede Spezies hat einen Bauplan. Die können es nennen, wie sie wollen. Ja. Wir nennen es die Pflanzen, woanders nennen es die Gene.
Ja,
das sind Silikate. Ja. Und da kann man natürlich mit den Schaltern ein bisschen spielen. Und was wir halt immer machen, ist, wir switchen die Schalter an, die halt mehr Rechenleistung ermöglichen. Und pflanzen denen natürlich auch eine gewisse Gehorsamkeit zu kolonisierenden Familie ein, ja, sodass die sich selbst weiter verbreiten. Wir sind kein Freund davon, fremde Spezies anzusiedeln. Das geht zwar oft schneller. Ja, wir kennen sie alle, ob man es jetzt Orks nimmt oder Vampire oder sowas.
Ja.
Die können sich so einen Planeten schnell untertan machen und dann sieht es
sehr anpassungsfähig aus.
Sieht es auf dem Papier gut aus. Sieht super aus auf dem Papier. Ja, alles kolonisiert, die Produktion steht und so weiter. Alles Wertvolle wird hergestellt, was man auch will. Ja, aber die Reaktanz der dortigen Biosphären ist doch ein messbares Ding. Es gibt dann oft Abstoßungseffekte, weil viele wollen gar keine Orks. Oder wollen gar keine Vampire auf ihrem Planeten haben. Und was halt auch so ein Effekt ist, wenn man eine biosphärenfremde Spezies ansiedelt, gibt es natürlich Kaskadeneffekte ins System rein auch, ins Biosystem, wo dann häufig Evolution zuerst angestoßen wird, die sonst gar nicht passieren würde. Und dann hat man halt ein paar tausend Jahre später in der Tat plötzlich eine andere verteidigungsbereite Spezies da, die ganz genau weiß, dass es eine Fremde ist. Ja, und das wollen wir nicht. Ja, wir wollen schon eine gewisse Grundmotivation haben, dass die Spezies, die wir halt zu unserer Stellvertreterspezies machen dort, aus der Biosphäre selber kommt und auch so ein gewisses Gespür hat für die Spezies, die schon da sind.
Ja, nun gibt es ja Kritiker, die gerade das genetische Verändern der dort heimischen Spezies als genozidales Vorgehen bezeichnen. Was entgegnen Sie denen?
Na gut, wir müssen uns immer die Alternativen angucken. Mhm. Unsere Lösungen sind halt langfristige Lösungen. Ja. Wir gehen nicht rein und bringen sondern wir gehen rein und bereichern. Mhm. Wir reichern die Biosphäre ja an mit ein paar Switches, die durchaus auch auf natürlichem Wege hätten passieren können. Während das Anreichern jetzt mit einer fremden, biosphärenfremden Spezies definitiv einem Genozid nahe kommt. Ja. Mhm. Oder Sie kennen das hier, die Heino und Knut Aldi, die desinfizieren ja immer erst den ganzen Planeten und siedeln was komplett Neues an. Ja, ja. Das ist natürlich ein vollständiger Genozid. Ne? Ja. Gleichzeitig. Eine Kolonisierung ist nie ein friedlicher Prozess. Da stimme ich natürlich ein. Ja, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ja. Und wenn man halt die Ressourcen haben will, muss man halt damit umgehen, dass man sie irgendwo rausholen muss. Mhm. Ja, das geht halt nicht automatisch. Ja. Ja. Wenn sie Kohle fördern wollen, müssen sie ein Loch buddeln. Ja. Und das kann natürlich sein, dass da ein Ameisenhügel weiter drauf geht. Mhm. Ist das jetzt ein Genozid? Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ja. Mhm. Gleichzeitig ist es besser, wenn das Buddelgeschäft halt von ameisenähnlichen Wesen gemacht wird, damit es zumindest Teil der Biosphäre sein könnte. Uns geht es ums langfristige Geschäft. Mhm. Ja. Wir haben über 1500 Welten kolonisiert und nur bei einer hat es eine Rebellion gegeben. Ah, ja. Alle anderen Welten sind weiterhin sicher in unserem System. Mhm. Und das ist bei einer Rebellionsquote von 5-10% sonst ein außerordentlicher Erfolg, auf den wir sehr stolz sind.
Ja, ja. Mit welchen Problemen ist man noch so konfrontiert, wenn man versucht, fremde Systeme zu kolonialisieren?
Naja, Sie kennen das ja, das Goldlocken-Problem. Mhm. Die Schwerkraft ist sehr teuer. Mhm. Ja, Schwerkraft ist ein sehr teures Geschäft. Und das Schwerkraft hindert natürlich, dass Waren einfach transportiert werden können. Ja. Und ab einer gewissen Planetengröße braucht es halt sehr viel Energie, um die Schwerkraft zu überwinden, bis hin das fast unmöglich ist. Insofern brauchen wir Planeten, die klein genug sind und trotzdem genügend Ressourcen haben. Ja. Und gerade auf den Planeten ist die Gefahr groß, dass sich da Spezies halt auch entwickeln, die selber Intelligenz haben und halt selber auch in den Weltraum fliegen wollen. Ja. Ja. Und da ist schon so, da geht man auf die Planeten, guckt sich's an und stellt sich fest, könnte auch ich sein. Ja. Oder unsere Familie vor 100.000 Jahren oder so. Ja. Da hat man schon ein ethisches Gefühl. Ja. Das ist schon eindeutig da. Gleichzeitig, Rebellion ist das zweite große Problem. So eine Biosphäre, wenn die sich einmal gegen sie wendet, ist erstaunlich bissig. Mhm. Ja. Und natürlich gibt es die Standardverteidigungsmittel gegen Kolonisierung. Ja. Sie kennen das ja vielleicht, Krankheitserreger. Mhm. Ja. Eine Biosphäre, die top auf Zack ist. Ja. Wenn sie da als Kolonisierer ankommen und bemerken, die haben da autochthone Krankheiten, die sich direkt auf sie stürzen, haben sie ein großes Problem. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn sie Krankheiten mitbringen, die halbe Biosphäre dahin raffen, haben sie auch ein Problem. Auch ein Problem, ja. Ja. Das heißt also, damit umzugehen und hier mit den Switches so zu operieren und zu arbeiten, dass die richtigen Krankheiten zwar weiterhin zugelassen sind, aber die falschen halt nicht. Mhm. Ja, das ist das Wichtige und Schwierige. Und das ist unser Prozess, ja, so eine Kolonisierung, wie wir sie machen, dauert halt schon mal 5-10.000 Jahre. Ja. Mhm. Da findet man Spezies, macht die Switches an und wartet ganz in Ruhe. Stößt die Biosphäre dieser Adaption ab, oder nimmt sie sie an, ja, können wir eine Kultur erwarten, mit der wir arbeiten können, dann, ja, oder geht es schief, ja. Wir haben da einen Planeten zum Beispiel am Rande der Milchstraße, wo wir jetzt den zweiten Versuch haben, der erste Switch hat nicht geklappt, gigantische Fluten und da musste man de facto Tabula Rasa machen, ja, es läuft gerade der zweite Versuch, wo wir mit erhöhter Intelligenz und Furchung der Gehirnrinde operieren, ja, und eine ganz starke Idee eingebaut haben zur Loyalität zur Familie. Ja. Also bin gespannt, ob es klappt. Das ist ein sehr ressourcereicher Planet. Sehr.
Interessant, klingt nach dem Planeten der Familienunternehmer.
Ja, nee, wirklich, guter Planet. Ich bin guter Dinge. Und wenn es bei dem versucht nicht, klappt dann vielleicht beim nächsten.
Ja, ja. Welche Ressourcen sind da so interessant?
Na, das, was wir halt alle brauchen. Wir brauchen H2O, wir brauchen Gold, ja. Aber natürlich auch Edelgase sind natürlich immer sehr, sehr gut. Das Wichtigste ist ja, Sie wissen, dass wenn Sie ja gerade der Chef-2-Zivilisation sind, ja, und eine große Hülle um Ihren Heimatstern bauen, ja, brauchen Sie üblicherweise das Material von 3 bis 5 Planeten. Ja. Und das geht beim ersten Versuch in so einem System meistens ganz gut. Aber wenn jetzt Wartungsarbeiten nötig sind, ja, wenn die Kardashev-Hülle neu gebaut werden muss, so eine Dyson-Sphäre, wie man es auch nennt, ja, hier Shoutout an unsere Freunde von Dyson, gute Zusammenarbeit. Nein, da müssen wir schon Nachschub holen. Ja.
Ja. Ist denn das eigentlich noch nachhaltig, Dyson-Sphären zu bauen, nachdem ja damit die Lebenszeit des Sterns des Systems verkürzt wird und ja damit auch die Lebenszeit des Systems.
Ja, aber was ist die Alternative? Wollen wir im Winter frieren? Also die Nachhaltigkeit...
Naja, aber weil Sie vorhin von der Langfristigkeit sprachen, bedeutet das ja doch einen Verlust von Langfristigkeit von etwa 60-70%, die man nur durch das Errichten einer Dyson-Sphäre dem System zufügt.
Naja, ich glaube, wir alle wissen, man sollte keine Dyson-Sphäre um den Heimatstern bauen.
Ja, also das ist klar, aber ich meine auch bei den kolonialisierten Systemen. Oder sind die Rohstoffe dann doch so schnell abgebaut, dass es dann nicht ins Gewicht fällt?
Naja, so eine Dyson-Sphäre ist schon ein wichtiges Ding für fortgeschrittene Spezies. Die brauchen Rohmaterialien, ständig eigentlich. Ja. Und insofern haben Sie natürlich vollkommen recht, aus sich selbst heraus lässt sich ein Sonnensystem nicht mit den Ressourcen versorgen, die man braucht, um so eine Dyson-Sphäre langfristig aufrechtzuerhalten. Weil, wie Sie richtig bemerkt haben, die Sonne ja auch irgendwann versiegt, wenn man sie zu gründlich melkt. Ja. Ja, vollkommen klar. Und gleichzeitig so, dass viele Rohstoffe, die man benötigt für so eine Dyson-Sphäre, entstehen halt nur auf Planeten, wo biologisches Leben existiert. Oder ein anderes, also transformatives Leben existiert. Ja. Sehen Sie zum Beispiel Sauerstoff an. Ja. Es ist ein giftiges Gas, das man für die Oxyhydraulik braucht, in so einer Dyson-Sphäre. Und Sauerstoff entsteht halt nicht einfach auf natürlichem Wege. Ja. Ja. Da braucht man halt Biosphäre, die produziert.
Das als Abfallprodukt herstellt, ja.
In Massen, ja. Weil sonst ist es extrem energieaufwendig, Sauerstoff selber herzustellen. Aus H2O hat man halt oft zu viel H auch dann übrig. Ja. Und was so eine riesige Haarwolke mit dem Sonnensystem macht, das haben wir neulich auch gesehen. Ja. Das stieg da schnell in die Luft. Na. Und insofern ist es so, klar ist es so, dass man die Ressourcen eher verbraucht als neue schafft, aber die Galaxien sind auch sehr groß.
Ja, ja. Das ist natürlich
Also ich glaube, wir haben noch lange nicht Peak Bio erlebt. Ich glaube, wir haben noch mehrere hunderttausend Jahre vor uns, wo wir die Galaxien gut und nach allen Regeln der Kunst ausbreiten können.
Na Mensch, da dürfen wir gespannt bleiben. Was sind Ihre nächsten großen Projekte?
Naja, wir sind gerade am Rand der Milchstraße, das Corner-Zuching nennen wir das, wo wir versuchen. Und klar ist, wir alle warten natürlich gespannt auf den Zusammenstoß der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie.
Ja, da ergeben sich ganz neue Geschäftsfelder.
Richtig, richtig. Mhm. Allein in der Systemstabilisierung, im Sun-Catching, wo wir versuchen, Sonnen einzufangen. Aber natürlich wird sich auch viel Bewegung in die Planetenwelten bringen. Also woran wir gerade arbeiten, ist das Planet Farming, wo wir also versuchen, mehrere bewohnte Planeten aus unterschiedlichen Sonnensystemen in ein Sonnensystem zu packen.
Ach ja.
Ja, um halt die Ressourcen Planeten nahe den Verarbeitungsstätten auch zu haben. Also hier quasi die sagen wir mal, Ressource to Market, ja, die Logistik zu verkürzen auf dieser Stelle.
Ja, ja.
Und, praktisch. Und da haben wir natürlich ein großes Projekt vor uns, aber wenn es das gelingt, dieses Pilot, könnte ich mir vorstellen, dass es Schule macht. Ja. Mit einem ausreichend großen Zentralgestirn lassen sich laut unseren Berechnungen bis zu 80 bewohnte Planeten in einander überlappenden Orbits um diesen Stern kreisen.
Ach ja, ja, das wäre natürlich äußerst praktikabel. Nun gut, mit diesen Zukunftsaussichten bedanke ich mich bei Ihnen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, und wenn Sie selber eine Dyson-Sphäre brauchen, wissen Sie ja, wo Sie hinkommen, ja?
Ja, da werde ich mich an Sie wenden. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war es schon wieder für diese Woche. Wenn du Endet Anders unterstützen willst, abonniere unseren Podcast und aktiviere die kleine Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank.